Hallo Leute, ich finde es klasse, dass ihr als meine Stammgäste wieder bei einer neuen Episode mit dabei seid. Für alle Neuen sei hier kurz erklärt. In dieser Podcast-Staffel berichte ich euch über meinen Start in das Musikbusiness, wie ich als Mitbegründer des Rock Hard Magazins live dabei war, als vor 40 Jahren inspiriert vor allem durch die ganzen Bands aus England auch die deutsche Heavy-Metal-Szene von meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Waren es vorher die Gruppen der New Wave of British Heavy Metal, so passierte mit der Veröffentlichung des Albums Breaker von Accept der eigentliche Urknall der Teutonic Revolution im Sommer 1981. Kommt mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte des Heavy Metal Made in Germany erforschen und auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße diese Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt laut über meinen Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte zum Leben erweckt und physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Shownotes. Diesmal lassen wir die Kronkorken mit einem frischen Dortmunder Pilz knallen. Das Rockhard-Magazin, das Sprachrohr der ganzen Bewegung, feierte im letzten Sommer seine 400. Ausgabe. Was für eine krasse Leistung. Wie ich euch ja bereits erzählt hatte, haben mein alter Grundschulkumpel Holger Stratmann und meine Wenigkeit das Magazin zunächst gemeinsam als kleines Fanzin im Sommer 1983 mit einer Erstauflage von 50 Exemplaren gegründet. Mit mechanischen Schreibmaschinen getippt, mit selbstgemalten Überschriften und Buchstaben von Letraset verziert und die schwarz-weißen Kopien aus dem lokalen Copyshop eigenhändig zusammengetackert, bis unsere Finger blutig waren. Ich habe die ersten 4 Jahre knapp 25 Ausgaben aktiv an der Front mitgestaltet, mich dann aber entschieden, mein BWL-Studium konsequent durchzuziehen und bin aus der Band an Frischling ausgestiegen, um später allerdings andere tolle Jobs in der Musikindustrie zu finden. Holger hat aber durchgehalten, die ganze Zeit. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und instinktiv alles richtig gemacht. Heute ist Rockhard eine globale Medienmarke im Rock- und Metal-Segment mit internationalen Ausgaben, digitalen App-Ablegern und natürlich einem einzigartigen Festival, welches nach 2 Corona-bedingten Absagen in diesem September zumindest mit einer kleineren Eintagesvariante stattfinden wird. Die Veranstaltung ist nach kurzer Zeit ausverkauft gewesen. Es gab also einiges zu besprechen und so war es mir ein großes Vergnügen, Holger mal zu Hause zu besuchen, um auf den runden Geburtstag anzustoßen, um mit ihm in einem seiner seltenen Interviews mal Tacheles zu reden. Hallo Holger.
Ja, hallo liebe virtuelle Hörer, wie geht's?
Das Rockhard ist 400 geworden. Wie hat sich's angefühlt?
Erstmal gar nicht und als ich dann die ersten, als das Heft da war und auch das eine oder andere Interview gegeben wurde, fiel mir ein, oh mein Gott, 400 Ausgaben. Jetzt muss ich hier so Fragen beantworten wie, was war dein tollstes Erlebnis? Welcher Rockstar hat dir vor die Füße gekotzt? Oder ähnliches und dann musste ich in meinem Gedächtnis rumkramen, überlegen, ob sowas jemals passiert ist.
Wenn man so auf die Anfangstage zurückkommt, im Grunde genommen waren es ja unsere alten Weggefährten Mike vom Artshock und Alex Gernand vom Shockpower, die eigentlich damals uns so ein bisschen den Arschtritt gegeben haben, das Rockhard irgendwie zu starten. Jetzt fast 40 Jahre weiter gibt es immer noch. Hättest du dir das, sag mal, ab irgendeinem Zeitpunkt für möglich gehalten, dass du damit quasi auch deine komplette Existenz damit aufbauen kannst?
Nein, überhaupt gar nicht. Daran hatte ich sowieso nie gedacht. Ich hatte sowieso überhaupt gar keinen Plan. Also ja, das klingt immer manchmal so komisch. Das hat sich auch schon mal ein Journalist darüber lustig gemacht, weil ich da so klinge wie so ein Esoteriker. Aber ich bin absolut null gottgläubig. Das kann ich hiermit versichern. Ich glaube aber schon, dass sich Dinge einfach so ergeben und man vielleicht gar nicht so die großen Pläne haben muss. Natürlich habe ich mir damals gewünscht, irgendwie an Job zu kommen, Geld in irgendeiner Form Geld zu verdienen, ohne in der Bank arbeiten zu müssen, was bei mir sowieso nicht geklappt hätte. Und ja, nun ist es so gekommen, weil ich es mir gewünscht habe. Das ist vielleicht auch das ganze Geheimnis. Ja, natürlich gab es Vorreiter, die gezeigt haben, wie man sowas vielleicht machen könnte. Das war natürlich wahnsinnig wichtig. Und hätte es diese Vorbilder nicht gegeben, hätte es vielleicht auch das Rockart nicht gegeben. Ganz klar.
Ich habe mich ja nach ungefähr 25 Ausgaben entschieden, einen anderen Weg zu gehen und das Studium zu beenden und später dann was anderes zu machen in der Musikindustrie. Bei dir war es ja genau der umgekehrte Weg. Du hast dein Studium beendet und hast das Rockart weitergemacht. Und ich finde es ja nach wie vor sehr erstaunlich, wie du im Grunde genommen als BWL-Abbrecher so ein Unternehmen letztendlich und einen Verlag aufgezogen hast, während bei mir auf der anderen Seite als gestandener BWLer im Grunde genommen immer wieder Projekte waren, wo ich mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe oder für andere Unternehmen gearbeitet habe oder, sag ich mal, jetzt diesen Podcast auch mache. Aber im Grunde genommen hast du ja eine richtige Firma aufgebaut und hast dir das ja Stück für Stück wirklich auch hart erarbeitet. Gab es denn da irgendwelche Vorbilder, die du hattest, wie du das quasi aufziehst, oder war das im Prinzip intuitives Learning by Doing?
Ja, das ist schwer zu beantworten. Da muss ich ja über mich selber sprechen. Sagen wir mal so, ich bin in der Lage, relativ unkompliziert Learning by Doing zu betreiben. Aber man kann mich nicht für eine Woche in eine Schule stecken. Das funktioniert nicht. Also das habe ich jetzt mit 55 Jahren auch irgendwann erkannt. Solche Leute gibt's ja. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Es ging ja immer so schrittweise voran und es war zum Glück auch immer genug Zeit, um sich an neue Herausforderungen anzupassen und sich zu überlegen, wie könnte man die jetzt meistern. Und komischerweise ist das dann auch geschafft worden. Also das habe ich ja auch nicht alleine gemacht. Da waren ja ganz viele Leute auch dann dran beteiligt. Ich pflege die Redaktion beziehungsweise das Unternehmen immer so zu besetzen, dass andere Leute das, was ich nicht kann, und das ist immer noch eine ganze Menge, so auszugleichen, dass es dann als Ganzes funktioniert. Und ich bin zum Beispiel ein völlig miserabler Verkäufer, wie ihr jetzt alle auch wahrscheinlich schon hört. Das können andere Leute, du Uwe, du kannst das zum Beispiel viel besser, du bist ein brillanter Verkäufer, ich bin miserabel, aber ich kann ganz gut planen.
Hattest du eigentlich damals für dich einen Plan B? Du hast ja angefangen zu studieren, BWL, und hast es dann letztendlich entschieden, das nicht fortzusetzen, um das Rockart letztendlich groß zu machen auch. Gab es für dich damals irgendwie noch eine Alternative? Oder hast du alles auf die berühmte All-In-Karte gesetzt?
Das klingt jetzt so wie nach einem Plan. Also ich kann es ganz klar beantworten. Ich hatte keine anderen Optionen und ich musste von diesem Brett springen. Und ich glaube, das hat mir einfach, also diese Situation im Nachhinein, würde ich sagen, hat mir auch geholfen, das dann wirklich mit aller Macht und mit allen Energien, die ich hatte, durchzuziehen. Weil ich glaube, wenn man noch eine zweite oder dritte Option hat oder dann macht man das nicht mit der allerletzten Konsequenz. Und tatsächlich ist es so, aus meiner Erfahrung heraus, wenn man Unternehmer ist, dann ist man das vom Scheitel bis zur Sohle 100%, 110%, 120%. Also ihr wisst, was ich meine.
Was würdest du denn sagen, war deine wichtigste unternehmerische Entscheidung in den ersten Jahren?
Ja, auch hier hat der Zufall so ein bisschen nachgeholfen. Also klar, man hat eine Idee, wie es laufen könnte, und dann stößt ein jemand darauf, genau auf diese Sache an, sodass man sich dann entsprechend sicher fühlt, diesen Schritt zu tun, und das habe ich dann auch gemacht. Ich ich habe mich einfach dem Vertrieb einer der marktführenden Zeitschrift, die in dem Moment allerdings gerade verkauft war und da weggegangen ist, dem habe ich mich einfach angedient. Das war ein ganz einfacher Schritt für mich als jemand, der sich mein Gott, ich war gerade mal Anfang 20, ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung vom Zeitschriftengeschäft in Deutschland. Aber ich hatte die richtige Nase zu wissen, zu wem man laufen muss oder wo man vielleicht mal einen Termin macht. Und ja, dann bin ich mit meinen langen Haaren bei ganz seriösen Geschäftsleuten, hanseatischen Kaufleuten, um es ganz genau zu sagen, habe ich mich da vorgestellt und ja, ich wurde genommen. Anscheinend war ich überzeugend oder vielleicht haben die einfach nur die andere Zeitschrift vermisst, das weiß ich natürlich nicht so genau, also haben die mir auch nicht mehr erzählt, aber daraus ist eben eine Erfolgsstory geworden und ja, es kommt eben nicht nur darauf an, ich sag mal, Timing ist bei geschäftlichen Entscheidungen immer das Wichtigste. Hätte ich das ein Jahr vorher gemacht oder ein Jahr später, wäre es vielleicht entweder zu früh oder zu spät gewesen. Es war aber in dem Zeitpunkt eben genau richtig und bei den richtigen Leuten. Und ich glaube, solche Entscheidungen, die muss man aus dem Bauch heraus fällen. Da muss man einfach vielleicht das richtige Gefühl dafür entwickeln. Und ja, auch, ich, wie schon sagte, 37 Jahre mache ich das jetzt schon. Andere wichtige Entscheidungen habe ich ähnlich gefällt. Also da gab es auch ein Gefühl, einen Hinweis von außen und dann wurde es gemacht. Ganz einfach.
Was glaubst du, wofür steht die Marke Rockhart im Wesentlichen?
Also ich glaube, dass wir einen neuen Stil im Musikjournalismus, zumindest in der Hardrock-Szene, aber vielleicht auch insgesamt vielleicht unbewusst eingeführt haben. Wir mussten uns ja vom damaligen Platzhirsch abgrenzen. Da gab es viele Gerüchte, die Artikel wären gekauft, also man könnte eine Anzeige schalten und dann bekommt man einen Artikel zu der entsprechenden Band und da haben wir gleich natürlich gesagt, das machen wir nicht. Das war natürlich so ein bisschen nassforsch und jugendlich, aber die Player in der Branche haben das sehr schnell verstanden, worum es uns letztlich ging. Wir wollten nicht diesen direkten Deal haben und das kam eigentlich sehr gut an. Also wir haben Anzeigen aufgenommen ins Heft, aber wir haben nicht über diese Bands, die da in diesen Anzeigen beworben werden, geschrieben, sondern wir haben über andere, über die Bands geschrieben, über die wir wollten. Und am Ende des Tages ist es natürlich so, jede Plattenfirma hat zig Bands, gute, schlechte, mittelmäßige, und wir haben uns immer die rausgesucht. Und damit waren die auch glücklich. Und dann haben die einfach trotzdem das Geld bei uns gelassen. Und im Grunde war das, ja, das war für uns eine Befreiung. Wir konnten machen, was wir wollten. Ja, und für die zuständigen Manager war es vielleicht auch irgendwo, die konnten jetzt auch mal vielleicht ehrlich sein und ganz frei mit dem Geld umgehen. Und ich glaube, das ist ein Stil, den wir irgendwo so ein bisschen etabliert haben. Dabei ist es auch bis heute geblieben. Und ja, worauf ziehst du deine Fragen nochmal genau ab? Jetzt habe ich einen Aspekt rausgesucht.
Es geht um die Marke Rockhart und ich sag mal, worauf ich hinaus wollte, und das hast du mir jetzt elegant vorgelegt, ist, dass es ja vielfach auch um Ehrlichkeit und Authentizität geht, was es ja im Rock'n'Roll auch vielfach gibt. Und das ist eigentlich das, wofür im Grunde genommen deine Marke ja nach außen auch steht, dieser ehrliche Journalismus.
Das ist vielleicht sogar tatsächlich so das Erfolgsgeheimnis, wenn man so will. Ja, also das ist, warum sich die Mitarbeiter bei uns wohlfühlen. Da ist kein Druck von oben. Jeder kann hat so seine persönlichen Freiheiten, kann auch selber entscheiden. Aber so ist die Personalführung auch bei uns. Also so fängt man auch Leute ein, die für verhältnismäßig wenig Geld teilweise sehr viele Stunden arbeiten müssen. Das geht eben nur über persönliche Freiheiten und darüber, dass jeder Mitarbeiter aber auch die Möglichkeiten hat, das für sich so ein bisschen zu gestalten. Das ist so, das beschreibt so ein bisschen das Innenverhältnis und nach außen sind wir natürlich dieses gerade beschriebene recht unabhängige Magazin. Man darf ja auch nicht vergessen, man macht das ja für einen Leser, ne? Und der Leser findet ja genau das geil. Anderes eine Geschichte, die mir auch aufgefallen ist im Laufe der Jahre, dass in der Musikbranche so eine ganz komische Verjüngungs wie soll man das beschreiben? Ja, so eine Verjüngungskrankheit herrscht. Das heißt, bei den Plattenfirmen dürfen die Mitarbeiter nie älter als 40 sein. Wenn die über die Schwelle sind, dann werden die rausgeschmissen.
Kenne ich, ist mir ja passiert.
Dann kommt wieder ein Praktikant, der wird dann zum Manager. Das sieht doch alles unheimlich jung und dynamisch aus, aber damit macht man natürlich als Firma alle seine Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern kaputt, weil die nimmt ja der Ex dann mit. Und so haben wir zum Beispiel auch nie gearbeitet. Also ich kann damit sehr gut leben, dass bei uns auch 2-3 Ältere unterwegs sind. Die Mischung macht's meiner Meinung nach und auf die Expertise von und die Erfahrung und vor allem die Verbindung von älteren Mitarbeitern darf man auf gar keinen Fall verzichten. Das halte ich für einen Riesenfehler. Und wiederum aus der Sicht des Lesers, bei uns sind nicht so viele Leute, wahnsinnig viele Leute gegangen worden. Das heißt natürlich auch, dass sich die Leser mit bestimmten Namen über Jahrzehnte teilweise identifizieren können. Die wissen, wie die schreiben, wie die denken, welche Bands die gut finden. Die wissen vielleicht sogar was über die privat. Und damit kriegt man ja auch eine sehr persönliche Verbindung zum Leser. Und deswegen halte ich von diesem Jugendkult so gesehen gar nichts. Natürlich braucht man ein paar jüngere Redakteure, die andere Themen aufgreifen, die wieder frischen Wind reinbringen. Das ist ja auch für eine Dynamik in so einer Redaktion sehr wichtig, aber eben nicht ausschließlich. Also bei anderen Zeitschriften sehe ich das manchmal so, dass von der Crew, die das mal gegründet hat, oder von den Leuten, die da vor 10 Jahren da waren, so gut wie gar keiner mehr da ist. Und ja, da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn die Identifikation von langjährigen Lesern darunter leidet.
Hast du einen persönlichen Lieblingsrockstar, tot oder lebendig? Gibt es denn jemand, der dich persönlich besonders beeindruckt hat?
Also sagen wir mal so, es gibt jetzt nicht die eine Person, es gibt sehr viele, die mich beeindruckt haben, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Also vielleicht wird es der eine oder andere schon mitbekommen haben, ich bin relativ umgänglicher Typ, zumindest so für eine halbe Stunde. Also ich kann ein Gespräch moderieren, das tatsächlich bei Minute 25 noch in die Tiefe geht und wo ich tatsächlich noch was über die Familie des Rockstars erfahre, ohne dass der das merkt, dass er mir das preisgibt. Und mir sind aber trotzdem Leute lieber, die so ein bisschen kaputt, herausfordernd sind, wo man vielleicht vorher schon denkt, so, oh mein Gott, jetzt bin ich aber echt nervös, dass ich den jetzt treffe und der ist schwer zu nehmen, dass man also wirklich herausgefordert wird, sich da wer weiß wie vorzubereiten, möglicherweise noch die Biografie zu lesen, zum Beispiel bei Angry Anderson von Rose Tattoo, ist mir das passiert, ja, da habe ich mit dem eine Stunde lang gesessen. Und der Typ macht mir irgendwie Angst, ne? Also der galt ja als Jugendlicher, als Schläger, jetzt sitzt er so ein Opa gegenüber, aber der sieht noch richtig gefährlich aus. Also der hat noch dieses Blitzen in den Augen, als wenn er dir gleich bei der falschen Frage ein Messer inzwischen die Rippen rammt. Und dann spricht er noch mit einem fürchterlichen australischen Akzent. Und aber ich habe das Interview so geil gemeistert, dass ich da wirklich, ich musste erstmal aufatmen danach. Das war eine echte Leistung, also für mich auch so in der Vorbereitung. Aber das ist dann bei einem anderen vielleicht eine ganz andere Ebene. Also da musste ich mehr so den fürsorglichen Kumpel, den Versteher mimen. Und bei Geddy Lee von Rush muss ich mit dem auf eine intellektuelle Ebene kommen. Den darf man nicht langweilen. Das ist ein wahnsinnig kluger Kopf, der die klügste Musik der Welt geschrieben hat teilweise. Und da muss man einfach gute Fragen stellen, dranbleiben. Da darf man nicht langweilig sein, sich nicht versprechen. Und so hat ja so jedes Interview hat vielleicht so seine eigene Herausforderung. Also ich persönlich finde, dass so die Vorbereitung ist es da, ja. Also es gibt schon Interviews, da habe ich mich teilweise wochenlang vorbereitet. Also jetzt nicht von morgens bis abends, aber schon über mehrere Tage und dann hier recherchiert, da recherchiert und dann wirklich auch überlegt, wie kannst du den jetzt packen und welche Frage würdest du dem gerne stellen und wann bringst du die aber an und wie wird denn die Interviewsituation sein und wie ist der dann, ist der jetzt vielleicht, ist der nervös, ist der entspannt, wie läuft es gerade mit der Band, der wievielte bist du, machst du das morgens, machst du das abends, also da leiten sich immer wieder neue Szenarien ab und teilweise wird man dann aber auch dann überrascht, dann läuft es eben ganz anders und dann muss man aber auch sehen, dass man mit der Zeit klarkommt. Und ich glaube, das ist vielleicht so die Kunst darin, also ob das jetzt Leute mit großen Namen sind oder mit kleinen Namen. Ich finde es zum Beispiel interessant, einen schwarzen, schwulen Musiker aus Texas zu interviewen, Doug Pinnick von King's X, die Band kennt kein Schwein, aber den interviewe ich lieber als wahrscheinlich Robert Plant oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es dir einfacher fällt, jemanden zu interviewen, wo du auch selber Fan von bist, oder brauchst du eine gewisse Distanz?
Nein, also ich nehme die Leute immer als, versuche die Leute immer als Menschen wahrzunehmen. Natürlich, wenn ich die Musik mag, also meistens mag ich die ja, aber ich glaube gar nicht, dass das so eine Wahnsinnsrolle spielt. Also ich weiß, ich habe eine halbe Stunde und in dieser halben Stunde bin ich nicht anders als ein Talkshow-Moderator. Ich will irgendwas über den Talkshow-Gast rausfinden. Je emotionaler und privater die Antwort ist, desto besser. Das muss man irgendwie rauskitzeln. Da fängt man eben mit ein paar unverfänglichen Sachen an und dann entscheidet sich dann mehr oder weniger nach 5 Minuten schon, ob es einem gelingt, da tiefer vorzudringen oder nicht. Und das ist meiner Meinung nach die Kunst, weil über das neue Album und welcher Song gerade toll ist, ja, das erzählen die ja allen. Ne? Das macht ja dann nicht das Rockart-Interview aus.
Gehen wir nochmal zurück auf die Anfangstage. Welche Story von früher hast du denn deinem Sohn mal erzählt? Man muss ja auch mal beachten, wir haben ja die ersten Hefte auf einer Schreibmaschine gemacht, die noch nicht mal eine Korrekturtaste hatte. Hast du ihm das mal erzählt? Kann er sich das überhaupt vorstellen?
Nee, ich glaube für die Generation, also mein Sohn ist gerade 12, dem kann man das nicht näher bringen. Also das ist unmöglich. Also was wir damals gemacht haben, also das kommt wirklich aus einer komplett anderen Welt. Das ist ungefähr so, als wenn unsere Opas vom Kaiser Wilhelm erzählt haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Also tatsächlich ist die technische Entwicklung so schnell, dass man das eigentlich nur, wenn man größere Zeitabschnitte überblicken kann, versteht, was da alles in der Zeit alles passiert ist. Ich meine, wir haben uns damals im Plattenladen getroffen, da gab es Vinylschallplatten, da gab es, Schreibmaschinen,
Es gab Telefone mit
als ich mein Abitur gemacht habe, wurde an unserem Gymnasium der erste Computer angeschafft. Den habe ich aber nicht zu sehen gekriegt, das muss man sich mal vorstellen. Natürlich gab es auch keine Mobiltelefone, kein Streaming, kein Social Media. Mein Gott, was weiß ich, was es alles nicht gab. Spielt ja auch keine Rolle. Ich fand diese Welt eigentlich ganz schön, die war übersichtlich und analog und hat uns, glaube ich, auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wir haben Platten gesammelt wie die Bekloppten und hatten damit ein Hobby, was uns von morgens bis abends eigentlich ausfüllte. Mir tun die Leute leid, die sowas nicht mehr erleben können.
Heutzutage ist das Rockart ja auch digitaler unterwegs. Rockart gibt es ja auch als App. Gibt es, sag ich mal, jetzt gerade speziell im letzten halben Jahr, gibt es da Veränderungen in der Nutzung der App? Hast du was mitbekommen? Habt ihr da mehr Zugriffe drauf, dass die Leute vielleicht auch schneller diese Informationen konsumieren oder auch mehr Zeit mit der App verbringen, weil sie halt auch mehr auf der Couch sitzen?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, hab ich da jetzt keine großen Gedanken dran verschwendet. Meine Überlegungen gehen da eher so in die Richtung, was kann man da jetzt eigentlich so draus machen? Also wir sind jetzt tatsächlich bei ein paar tausend Fans auf dem Mobiltelefon drauf und was ja schon mal eine Leistung ist, glaube ich. Das hätten alle gerne. Das ist ja noch nicht unbedingt das Ende der Geschichte und das ist natürlich alles andere als leicht. Natürlich, das ist ja kein Geheimnis, haben einige Verlage jetzt auch außerhalb der Musikbranche ganz gute Erfolge mit ihren digitalen Angeboten erreichen können, was ja zuvor vielleicht so nur zwei oder drei Playern in der Welt, sprich New York Times, Financial Times, gelungen ist. Und plötzlich scheint die Idee, ein digitales Abo zu bezahlen, für die Konsumenten ja doch irgendwie eine Möglichkeit zu sein, weil da muss man ja nicht mehr irgendwo die Maske aufsetzen. Also von daher hat das dem Journalismus vielleicht auch ein Stück weit geholfen. Ob das dann am Ende für die Musikjournalismus noch reicht, das wird sich dann noch zeigen.
Die 400. Ausgabe ist raus. Wenn man jetzt mal nach vorne blickt, zur 500. könntest du eigentlich dann schon mal längst in Rente sein. So lange ist es ja auch nicht in die nächsten 8 Jahre im Prinzip. Verschwendest du da schon Gedanken dran, wie es dann, also ob es quasi zur 500. Ausgabe noch kommt für dich?
Nee, kann ich ganz ehrlich beantworten, da verschwende ich gar keine Gedanken dran. Ich lasse das nach wie vor alles auf mich zukommen. Ich hätte auch die 400 jetzt nicht unbedingt erwartet, nur ist es eingetroffen. Man weiß, dass solche Dinge passieren können, also vielleicht bin ich bei der 500 noch an Bord, vielleicht auch nicht mehr. Ich bin der Meinung, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also wichtig wäre mir, dass das Rockart noch gibt. Also das Rockart ist sicherlich der Name oder die Idee, die dahinter steckt, ist wahrscheinlich tatsächlich, ja, klingt ein bisschen komisch, aber wahrscheinlich tatsächlich irgendwie größer als jeder Einzelne, der jemals dran mitgewirkt hat. Und das schließt mich natürlich auch damit ein. Also warum sollen, ich sag mal, in 10 Jahren, warum soll es das denn nicht mehr geben? Und vielleicht schreibe ich dann nur noch ein paar Zeilen dafür. Und warum soll das nicht trotzdem ein tolles Medium sein, wo die Leute ihren Spaß dran haben und was vielleicht auch hoffentlich dann immer noch eine gewisse Bedeutung hat, auch vielleicht sogar übers Musikalische hinaus, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, die ganze Medienlandschaft ist ja zumindest momentan sehr starker Veränderung unterworfen und es gibt ja sehr starke Zweifel daran, wem kann man jetzt noch trauen, was sind jetzt Fake News, diese ganzen Diskussionen. Ich finde, da ist es immer gut, wenn es Markennamen gibt, die für was stehen und auch wenn wir nur ein kleines Heft sind, sehe ich uns da durchaus auch als glaubwürdige Marke. Und die gilt es irgendwie zu bewahren und in die Zukunft zu bringen. Ob jetzt mit mir oder ohne mich, das sollte da eigentlich nicht die Hauptrolle spielen.
Darauf lass noch mal anstoßen. Gutes Schlusswort. Danke. Aufs Rockart.
Ja, danke.
In der nächsten Woche steigen wir dann tiefer ein und sprechen mit und über die wichtigsten Bands der Teutonic Revolution. Wie haben diese Künstler die Anfänge der Bewegung erlebt? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Episode, wenn unter anderem Rudolf Schenker, Wolf Hoffmann, Peter Baltes, Udo Dirkschneider, Peewee von Rage, Axel Rudi Pell, Sabina von Holy Moses und vor allem Doro zu Wort kommen. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr auch auf meiner Teutonic Revolution Playlist, die gibt es auf Spotify. Ich hinterlasse euch einen Link in den Shownotes. The Block of Rock gibt es jeden Freitag zum Feierabendbier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem auch auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now und ab sofort auch auf radiobob.de und in der MyBob-App. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf Einblick auf theblogofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rockin'!